Vielen Dank, das war sehr freundlich. Es gibt ja nicht nur gute Worte, die man so hört. Und manchmal schätzen wir tatsächlich die guten Worte viel zu wenig. Vielleicht, weil man zu viel davon früher mal hatte. Wie auch immer. Ich freue mich, euch zu sehen. Das meine ich ehrlich, euch zu sehen. Ihr seht mich, ich sehe euch online jetzt nicht, aber ich habe einige von euch namentlich ja schon gesehen, habe mich total gefreut über jeden, bis nach Washington hinein. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle, auch an die Dame, die aus Washington dabei ist, aus der alten Heimat, wie sie schrieb, finde ich klasse, dass wir so international heute sind. Vor allem, dass ich nicht Englisch predigen muss, das ist gut für uns alle, glaube ich, ja. So, ich mache mich hier mal an, dann sehe ich euch auch vielleicht hier. Ja. Gemeinde Gottes Bestes. Das ist ja das, was viele Leute am Anfang denken und dann oft nach ein paar Jahren vergessen. Dann hört man zwar noch Sätze wie, ja, ich bin euch ja dankbar für das, was früher mal und was ja, und irgendwie war das ja schon ganz gut, aber dann vergisst man, dass Gemeinde, genau wie Familie, ein bleibender Wert ist. Also wenn ich mich nur daran erinnern würde, ja, okay, meine Eltern haben mal was für mich getan, deswegen ist das schon, ich mag die ja schon ganz gerne, aber letztendlich, das wäre undankbar, oder? Und das wäre falsch, weil Familie ist gemacht für Lifetime, fürs Leben. Und Gemeinde eigentlich auch, es sei denn, Gott ruft jemanden weg, das kann natürlich auch mal passieren. Aber in der Regel ist das eben auch eine Familie, darüber haben wir uns ja letztes Mal unterhalten. Ich fasse kurz zusammen, die Predigt ist ja online, ihr könnt es also ausführlich euch nochmal anhören oder ansehen. Wir haben darüber gesprochen, dass es drei Arten gibt zu leben. Zum einen mal, wir können leben außerhalb des Willens Gottes, wir können leben in Gottes zugelassenen Willen und wir können leben in Gottes vollkommenen Willen. Und das haben wir uns ein bisschen angeschaut und natürlich ist das Ideal, so oft wie möglich in Gottes vollkommenen Willen zu sein, weil dann läuft das Leben anders. Dann haben wir uns 6 Gemeindeprinzipien angeschaut, nämlich das Gemeindekönigreich, Einfluss, Leib, ein Hineingeboren, Jüngerschaft und lebendige Steine bedeutet. Diese 6 Dinge haben wir uns auch im Detail angeschaut. Dann sprachen wir kurz über die Segnungen in der Lokalgemeinde, die gucken wir uns auch nachher nochmal an, und über die Liebe als das Eingangstor. Und keine Angst, auf diesen Punkt gehe ich in einen der nächsten Teile. Es wird noch ein paar Teile geben, das wird eine Serie. Das Thema ist einfach so zentral und ich habe das Gefühl, gerade in Pandemiezeiten besonders relevant, weil dort geschehen nicht nur gute Dinge, sondern es geschehen auch seltsame Entwicklungen. Da, wo Gemeinschaft fehlt, bröckeln manche Menschen irgendwie innerlich ab. Und das merkt man dann halt, das merkt man in ihren Beziehungen, das merkt man in ihrer Mitarbeit, in ihren Diensten. Da passieren seltsame, schräge Dinge, denen ich ein bisschen vorbeugen möchte oder entgegenwirken möchte durch diese Predigtreihe, weil Gemeinde bleibt auch in Pandemiezeiten Gemeinde. Nur weil wir jetzt nicht alles so tun können, wie wir es zumindest als unsere Generation Christen, wie wir es gewohnt sind, heißt das nicht, dass Gemeinde auf einmal nicht mehr wichtig wäre oder wir jetzt nur noch online uns irgendwie Teams und auf andere Ebene dann da miteinander eben abfinden. Nein, das ist eine Übergangsphase, die kam und die ist und die geht auch wieder. Das möchte ich euch mal zusprechen. Manch einer vergisst es und hört dann irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die uns wissen lassen möchten, ja, das wird jetzt immer so sein. Wir werden jetzt immer nur noch mit Maske einkaufen gehen und wird... Hey Leute, es gab schon andere Pandemien, die kamen und die gingen. Spanische Grippe ist 100 Jahre her und seitdem ist hier sowas nicht mehr aufgetreten. Jetzt haben wir halt wieder mal eine. Juhu! Können wir unseren Enkeln noch von erzählen, aber die geht auch vorbei. Und diese Bilder, wie ich das letzte Mal sagte, wo wir hier mit Maske sitzen, das geht vorbei und das wird irgendwann eine nette Erinnerung sein. Wo wir dann dankbar sagen können, ach, wie gut, dass wir das nicht mehr machen müssen. Aber wir waren dabei, wir haben es angehabt, wir haben es durchgezogen. Okay, und wir haben uns nicht vom Feind überrennen lassen. Weil der nutzt natürlich jede Gelegenheit. Ja, wenn unsere Herzen anfangen kalt zu werden, dann kriegt er ja Zugriffsmöglichkeiten, die er vorher nicht hatte. Und da müssen wir aufpassen. Deswegen Liebe ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und Liebe ist eine Entscheidung. Ich sag's ganz klar, wenn du deinem Herzen folgst, hast du schon verloren. Wenn du deinen Gefühlen folgst, hast du schon verloren. In jedem Bereich. Weil die belügen dich pausenlos. Deine Gefühle belügen dich, dein Herz belügt dich. Die Bibel sagt es ganz klar. Nur ein Tor folgt seinem Herzen. Wir folgen dem Geist, wir folgen dem, was das Wort sagt. Ich muss nicht immer Gottes Bestätigung hören oder fühlen, sondern das Wort sagt klar, wie wir miteinander umzugehen haben, auch als Gemeinde. Da ist kein Zweifel drin. Und das bleibt gültig zu jedweder Zeit. Und wenn ich das lebe, wird es mir gut gehen, weil die Gefühle kommen ja nach. Das ist ja das Schöne. Dann nach einer Weile sind noch die Gefühle da und ich fühle jetzt auch die Liebe, die ich vorher vielleicht nicht fühlte, aber gelebt habe durch Haltung, durch Handlungen, durch Worte. Heute möchte ich mit euch drei Sachen anschauen. Zunächst mal ein paar Irrtümer über biblische Gemeinde. Und vielleicht staunst du über das eine oder andere. Ich habe nicht vor, auf diese Irrtümer so detailliert einzugehen, sondern ich werde sie mehr so als Sätze in den Raum stellen, so dass du mal denkst, ach ja, solltest du wirklich zu dem einen oder anderen eine Frage haben, kannst du mir eine E-Mail schreiben und ich werde das dir dann, werde dir die Bibelstelle dazu schicken. Das habe ich so detailliert jetzt nicht gemacht, weil ich denke mir, wir haben andere Punkte, wo ich gerne detaillierter überreden möchte. Aber es ist manchmal gut, auch mal die Irrtümer beim Namen zu nennen, weil manche, die pflegen sich so ein und man denkt dann nach einer Weile, ja, das wird wohl so sein. Und das ist trotzdem nicht wahrer, deswegen. Dann schauen wir uns ausgiebiger an, was Gemeinde ist. Und was der gesunde Einstieg in Gemeinde, in Gemeindefamilie ist. Okay, die Irrtümer. Starten wir mit dem Unangenehmen zuerst. Im Laufe der 32 Jahre, die ich nun Gemeinde erlebe und baue, habe ich einige Annahmen und Erwartungen darüber, was Gemeinde sei, gehört, die ich so weder dem Wesen noch der Struktur nach im Neuen Testament finden kann. Erster Irrtum. Gemeinde ist dafür da, mir zu dienen. Das habe ich mehr als einmal gehört. Das ist ein Irrtum. Diese Definition findest du im Neuen Testament so nicht. Natürlich dient man einander in Gemeinde, aber Gemeinde ist nicht primär dafür da, dass sie mir dient. Zweiter Irrtum. Gemeinde muss sich mir und meinen Vorstellungen anpassen. Gott sei Dank ist das ein Irrtum. Sonst hätten wir sehr schräge Gemeinden in diesem Zeitgeist heute. Drittens, Irrtum. Verbindlichkeit in Gemeinde ist für Christen nicht wichtig. Ich kann auch alleine Christ sein, ohne Kirche, ohne Gemeinde, ohne Gemeinschaft. Ein Irrtum, ein radikaler, furchtbarer Irrtum, der sehr teuer werden kann für den einzelnen Christen. Vierter Irrtum, ich suche mir die Gemeinde aus, die am besten zu mir passt. Ja, passt, da müssen dann alle ins Christuszentrum. Nein, überhaupt niemand muss ins Christuszentrum. Da reden wir gleich noch drüber. Aber wenn ich die Gemeinde mir aussuche, die zu mir passt, heißt das doch letztendlich, dass ich ihn nicht gefragt habe. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass ich in Gemeinde hineingeboren werde. Das ist der normale Weg, wie in der Familie. Ich werde hineingeboren. Ich bekomme da Jesus mit. Andere Möglichkeit ist, ich ziehe um oder ich werde von Gott tatsächlich anders geführt in Liebe und Freundlichkeit, nicht in Bitterkeit und negativ reden. Das ist oft der falsche Weg. Aber es ist nicht das, was zu mir passt, sondern in der Regel macht Gott mich passend für die Gemeinde. Da muss er manchmal bei mir ein bisschen abschlagen, damit ich da hineinpasse, weil er hat ja einen Plan für mich. Er hat den Plan für mich. Er baut mich in ein lebendiges Gebäude hinein und er hat mich da schon grundlegend vorbereitet. Aber oft müssen das ein oder andere, wir reden dann von fleischlichem Christsein, da muss Gott immer wieder mal ran bei uns, damit wir da auch passen. Weil Individualismus ist meistens nur ein anderes Wort für Egoismus. Ja, wir leben in einer Zeit, wo das ja so in ist, alles individual zu machen. Aber es ist eben nicht in jedem Bereich richtig. Fünfter Irrtum. Ich gebe meinen Zehnten dahin, wo ich möchte. Wir Christen wissen, dass wir den Zehnten geben und zwar gerne. 10% unseres Einkommens. Ja, aber das kann ich doch wohl auch nach Afrika zu Maria Brean geben oder in irgendeine Waisenhausgeschichte oder irgendwo, wo gerade eine wirtschaftliche Not ist oder Patenschaften, die ich machen kann oder was auch immer. Viele gute Dinge. Missionswerke, Reinhard Bunk oder jetzt Daniel Kolenda und alles unterstützenswerte Dinge. Aber alles keine Dinge, wo der Zehnte hingehört. Da gehören Opfer, so nennt die Bibel das. Das, was über den Zehnten hinausgegeben wird, das kann Gott sehr wohl so führen, dass wir das in alle möglichen Dienste und Bereiche hinein investieren. Manches über eine gewisse Zeit, manches für länger. Das machen ihre so nicht genauso. Wir haben auch Dienste, die wir unterstützen, aber niemals mit unserem Zehnten, sondern mit dem, was wir darüber hinaus noch geben. Das ist eine andere Nummer. Das kann ich in meine Gemeinde geben oder eben auch woanders hin, wie Gott mich führt. Und das letzte Irrtum für heute, der sechste. Gemeinde muss demokratisch geführt werden. Ich kenne Gemeinden, die werden so geführt. Aber was ich da beobachte, ist, die kommen nirgendwo an. Da bewegt sich eigentlich nichts mehr. Weil ja, ich liebe Demokratie grundsätzlich als Staatsform. Demokratie hat viele, viele Macken und Fehler und viele Schwächen. Aber es ist bei all den anderen Regierungsformen mir die liebste von allen. Die am wenigsten Schwächen hat im Vergleich zu anderen Systemen, die wir ja auch hier im Land schon hatten. Ne? Monarchie, Diktatur und so weiter. Da gibt es ja einige Formen. Kommunismus. Ich glaube, wir haben das kleinste Übel hier an Staatsform, Demokratie. Das ist eine gute Sache. Hier sind viele, viele gute Dinge drin, die wir haben. Auch Freiheit, die wir haben und so weiter. Gibt Schwächen natürlich, aber dennoch, ich muss ja mal wissen, all die anderen Systeme haben auch Schwächen und deutlich größere und gefährlichere oft als unsere Demokratie. Gut, nachdem wir jetzt Irrtümer angeschaut haben und vielleicht denkst du jetzt, ja, Moment mal, da hänge ich aber gerade an so einem Irrtum richtig fest. Ja, meine Empfehlung, schlag deine Bibel auf, Neues Testament und beschäftige dich mal mit dem Thema Gemeinde und du wirst all die Dinge bestätigt finden und mehr und wirst noch von einigen anderen Dingen überrascht sein. Gehen wir zum Gegenstück über. Ich werde im Laufe der Serie verschiedene neutestamentliche Bücher auf Gemeinde hin abklopfen, sodass wir auch ein bisschen den Kontext sehen, in dem das geschrieben wurde. Heute gehen wir auf den Brief von Paulus an die Epheser ein. Und ich lese den Vers 10 aus dem zweiten Kapitel. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Ich habe mal eine andere Übersetzung genommen, ein bisschen neudeutschere. Bei Schlachter heißt es, wir sind in vorbereiteten Werken tätig. Darum geht es letztendlich. Gott bereitet Werke vor, in denen wir wirksam oder tätig sein sollen. Das heißt, er macht den schweren Job. Was weiß ich, wenn Frank ein Fenster einbaut, dann gibt es da leichtere und schwerere Anteile bei. Ich habe noch nie ein Fenster eingebaut, aber stell mir das vor. Ich muss vielleicht erstmal eine Öffnung erweitern oder anpassen und habe da viel körperliche Arbeit. Und das Letzte ist dann, ich muss das Fenster reinheben und dann muss ich wahrscheinlich noch verputzen. Das ist dann das Leichtere. Aber wenn Frank zu einer Baustelle käme und das Fenster wäre alles schon richtig ausgerichtet, wäre schon eingepasst, dann müsste nur noch drumherum verputzen, würde er wahrscheinlich sagen, oh, das ist aber angenehm. Danke, dass ihr das schon alle gemacht habt. Das ist nett. So, oder? So haben wir alle Dinge, wo leichte und schwerere Sachen dabei sind, okay? Und das Bild mag ich halt, dass Gott sagt, er hat die Dinge schon vorbereitet. Er hat uns alles bereitgelegt. Wir müssen jetzt nur noch A, B und C machen und dann ist es fertig. Und wir müssen schon mal den Grundgedanken nicht mehr haben, ist das überhaupt richtig? Sondern Gott sagt, ich habe es vorbereitet. Wenn ich dir das sage, mach's. Und es wird gut. Das heißt nicht immer, dass immer nur alles klappt geht, aber es läuft doch ganz anders, als wenn ich immer nur meinen Ideen nachjage oder versuche, mich mit anderen zu vergleichen, will das genau so machen, weil die da ja so erfolgreich sind, kennen wir ja auch als Christen, ne? Kommen von der Konferenz und danach sind wir erstmal 3 Wochen völlig gehypt. Egal, worum es geht. Ging es um Gebet, dann willst du nur noch beten. Ging es um Prophetie, dann willst du nur noch Worte des Herrn aussprechen und empfangen. Ging es um Evangelisation, dann willst du nur noch mit allem auf die Straße. Das macht ja so eine Konferenz mit dir. Ja? Die spornt dich an. Aber so, ich sage immer, komm nach 3 Wochen nochmal. Wenn Leute dann zu mir kommen, sage ich, ich will aber das jetzt. Das müssen wir als Gemeinde tun. Sage ich, ja, ist alles gut. In 3 Wochen machen wir einen Termin. Dann reden wir drüber, dann machen wir, was geht. Und dann setzt sich vieles wieder. Und was dann noch da ist, was dann noch lebendig geblieben ist, ist oft das, was Gott vorbereitet hat. Würde man direkt anfangen, ist das nicht immer weise. Sondern so ein Hype, da verdrehst du dich und oft verlierst du dann sogar die Lust an dem, was Gott eigentlich vorbereitet hat, weil du hast falsch angefangen oder zu viel machen wollen oder ja, dir irgendwas eingefangen, was jemand anderes als Berufung hatte, aber nicht du. Und das ist ja dann immer ein bisschen anstrengend. Versuch mal, die Berufung von jemand anderem zu leben. Das ist so, wie wenn Ralf versuchen würde, ein Kind zu kriegen. Weil seine Frau die Berufung hat, ein Kind zu kriegen. Das ist schwierig und unmöglich eigentlich. Und es ist Unsinn. Ja? Niemand versucht, sollte die Berufung eines anderen so leben wollen. Das funktioniert nicht. Okay, die Gemeinde nach dem Epheserbrief. Ich habe euch hier auch 6 Dinge aufgeschrieben und da auch mit Kapitel und Vers dabei, so dass ihr die in Ruhe nacharbeiten könnt. Und ihr wisst ja, am Mittwoch gibt es immer die neue Newsletter. mit dem Newsletter ist immer das Handout auch verlinkt für diese Predigt jetzt in dem Fall. Das heißt, da könnt ihr nochmal alles auch nachstudieren. Und wenn ihr noch nicht angemeldet seid vom Newsletter, Empfehlung solltest du tun, kostet nichts, kannst jederzeit auch wieder raus, aber du kriegst dann alles mit, was wichtig ist von uns. Okay, die christliche Gemeinde ist nach dem Epheserbrief erstens eine Gemeinschaft, in der die Macht Gottes, die Menschen mit sich selbst zu versöhnen, in veränderten Beziehungen der Gemeindeglieder untereinander erfahrbar und gelebt wird. Ist das nicht schön? Schau mal, diese vielen Teddybären und das Schaf oder was es da hinten ist und ein Eichhörnchen oder keine Ahnung, ich glaube, es sind noch ein paar andere Tiere, ein Löwe sehe ich dabei. Warum habe ich das Bild gewählt für Gemeinde? Weil ich Gemeinde oft so sehe. Das sind eben nicht alle gleich. Klar, wir sind alles Schafe, aber wenn du dir mal so die Persönlichkeiten anschaust, wie unterschiedlich wir alle so gestrickt sind, von Gott, bewusst, gewollt, gemacht, geliebt, dann sieht das für mich eher so aus. Und ich mag das Bild total gerne. Und jetzt sagte uns Paulus, dass wir die Gemeinschaft, in der die Macht Gottes wirksam wird, daran sehen, wie Christen miteinander umgehen. Eigentlich geht es ja darum. Jetzt überleg mal kurz, ob du da dabei bist. Ob, wenn jemand Außenstehendes dich beobachtet, wie du vielleicht gerade am Mittagstisch über den Pastor sprichst oder über deinen Mitchristen, über irgendjemand von uns hier, ob der dann sagen würde, wow, Gott muss die Gemeinde wirklich lieb haben. So wie die miteinander umgehen. So liebevoll und freundlich, so schnell vergebend, so wenig nachtragend, so ohne Druck und ohne ständig Vergleichen und ohne Leistungsdruck. Und doch fleißig, weil dankbar. Und ja, das gibt ein ganz anderes Bild. Und das ist einer der Gründe für Gemeinde. Unsere Beziehungen, die erfahrbar und gelebt werden, geben nach außen ein Bild dessen, wie Christus uns liebt. Und wenn das nicht so ist, sollten wir umkehren. Und nicht immer denken, ja, der andere. Die meisten Probleme, die ich beobachte, wenn wir Beratungsgespräche haben oder versuchen zu vermitteln, sind intrinsische Probleme, die sind da drin. Nicht der andere ist der Böse, sondern in mir ist ein Haltungsdefekt. In mir ist irgendwas kaputt gegangen, vielleicht vor Jahren, vielleicht oft durch einen eigenen Vater, aus der Zeit. Und das hält sich über Jahre und Jahrzehnte, bis man alt und grau ist, wenn man nicht bewusst und aktiv und auch beständig dagegen angeht. Im Glauben natürlich. Das so ganz nebenbei. Und dann sind wir in der Lage, schnell zu vergeben. Weißt du, wenn irgendwas dir in den falschen Hals kommt, bevor du das auch nur jemandem sagen musst, vergibst du das. Ab ans Kreuz damit. Alle eure Sorgen werft auf mich, denn ich bin besorgt für euch, sagt unser Herr. Und wenn wir das lernen, das kann man lernen, dann wird das Leben immer leichter, weil es wird immer Leute geben, die das Leben schwierig machen. Ich hoffe nicht Christen, aber kann auch mal passieren. Aber wenn du schnell vergibst, dann haben die ihr schwieriges Leben für sich. Also wenn ich das nicht gelernt hätte, ich wäre lange nicht mehr im Dienst. Ich sage es immer wieder und jeder, der mal geleitet hat im Gemeinde, weiß, dass das stimmt. Schafsbisse tun gemein weh, weil das Menschen sind, die du liebst, weißt du? Und wenn die dich beißen, die dir irgendwas unterstellen oder was vorwerfen und du weißt, das ist falsch und trotzdem du spürst, du kannst nichts tun, das tut richtig weh. Und wenn du da nicht schnell vergibst, dann wirst du selbst bitter und dann bist du auch irgendwann disqualifiziert, wie die Person, die dich so behandelt. Das geht nichts mehr vorwärts. Zweiter Hinweis vom Epheserbrief. Die christliche Gemeinde ist Gottes neue Menschheit als eine Art Kolonie, in der der Herr der Geschichte uns einen Vorgeschmack auf die erneuerte Einheit und Würde aller Menschen gibt. Ihr ahnt schon, all das, was ich hier sage, ist der Status, den wir haben sollen. Der Stand, den wir haben, ist es nicht immer der Zustand. Auch nicht der Zustand des Christuszentrums Limburg. Wir alle sind hier auf dem Weg. Wir alle versagen hier und da. Aber die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und je mehr ich mich und je öfter ich mich entscheide, Gemeinde zu lieben, und zwar so, wie die Bibel mir das sagt, desto schöner wird das Gemeindeleben. Es wird nie perfekt sein. Du wirst immer Leute haben, die anders sind. Das auszuhalten ist ja unser Trainingsfeld. Sonst wären wir ja schon im Himmel. Gott trainiert uns selbst durch solche Situationen, auch wenn die nicht von ihm kommen. Ich mag den Gedanken, eine Kolonie, eine neue Kolonie. Wie die Löwen da, weißt du, was du vorher vielleicht nie warst. Und auf einmal bist du gerettet, auf einmal wird eine Löwe aus dir. Weil du merkst, boah, da ist was in dir. Du könntest jetzt auch eine Adlerkolonie nehmen, nur die leben ja nicht so in Kolonien, die leben ja mehr so als Paare für sich. Aber Löwen, die leben schon im größeren Rudel zusammen, deswegen gefiel mir das ganz gut. Ein Planwagen hatte ich erst das Bild. Ja? Da haben wir so den Westen besiedelt haben und da haben die Kolonien gebildet, neue Dörfer, die nachher zu Städten werden, heute Großstädte sind. Aber alles fing an mit einer Gruppe Siedler, die irgendwo hingegangen sind und was Neues gemacht haben. Und so sind wir Christen letztendlich auch. Als wir hier nach Limburg gekommen sind, war das für mich der Brückenkopf vom Reich Gottes, den wir hier sein dürfen, nicht nur wir, andere natürlich auch, aber wir auch. Wir auch. Das Christuszentrum ist Teil des christlichen Brückenkopfes für Limburg. Wir gehören andere Gemeinden dazu, die Domgemeinde, die FWG und wie sie alle heißen. Aber wir sind auch ein Teil dieses Brückenkopfes. Und Gott will von da expandieren und Menschen erreichen. Drittens, die christliche Gemeinde ist ein neuer Tempel. Ein Bauwerk aus Menschen gegründet auf die Offenbarung Gottes in der Geschichte. Wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, sagt Paulus hier. Wir sind zusammengefügt zu einem Tempel des Herrn. Eine Wohnung Gottes im Geist. Viertens, die christliche Gemeinde ist ein Außenposten in einer dunklen Welt. Und da haben wir die Frucht des Geistes, die hier in Epheser 5 ja vorgestellt wird, die alleine eine Predigt oder eine Predigtreihe wert wäre. Die Frucht des Geistes, lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und das alles als Liebe, in Liebe, durch Liebe, wirksam. Licht wird hier genannt. Das sind alles Bezeichnungen für einen Außenposten. Ich habe hier eine Burg genommen, einen Burgturm, weil ich dachte, das ist so, weißt du, so ein auf dem Berg sind Außenposten, wo jemand das Land einsehen kann. Kommen Feinde ran oder wie geht's weiter? Was passiert? Wo kommt die Versorgung nach? Und das ist auch, wer wir sind als Gemeinde. Wir sind Gottes Außenposten in dieser Zeit und in dieser Welt. Und das ist gut. Und schließlich fünftens die Braut. Oh, die Braut. Das ist doch ein Gedanke, den die weiblichen Personen unter uns zumindest besonders schätzen. Wir Männer, wir tun uns manchmal ein bisschen schwer mit dem Gedanken, die Braut zu sein, aber tatsächlich ist das, wie Gott uns beschreibt, auch als Braut, um zu zeigen, wie wichtig wir ihm sind. Für den Bräutigam sollte die Braut das Allerwichtigste sein, weil deswegen verlassen beide Vater und Mutter, sie verlassen ihre Sicherheiten, ihre bisherigen Lebensstile, um zusammen eins zu werden und was ganz Neues wiederum aufzubauen. Eine Braut übrigens ohne Flecken und Runzeln, eine Braut, die heilig und tadellos ist. Warum? Weil Christus sein Blut für uns gegeben hat und uns den Status der Gerechtigkeit gegeben hat. Also wenn wir versuchen, Gerechte zu sein, dann versagen wir schnell. Aber wenn wir das annehmen, was Gott für uns bereits bezahlt hat, dann ist die Gerechtigkeit in unserem Leben keine bloße Illusion mehr, sondern ein sich immer mehr einstellender Zustand. Wir kommen sozusagen von dem Stand, den wir von Gott her bekommen, auch in den Zustand hinein. Nicht immer, aber immer öfter. Und schließlich ein Organismus, in dem Macht und Autorität nach dem Vorbild Christi ausgeübt werden. Ich meine, so ein Organismus, so ein Körper, ihr seht hier so einen starken Mann, wenn ihr das hier nur irgendwann mal später im Podcast hört, ein Muskelmann, der gerade eine Kniebeuge macht mit was weiß ich, wie viel 100 Kilo da auf der Schulter. Ich meine, dazu ist ein Körper, der trainiert ist, fähig. Ein Organismus, der trainiert ist, der zusammenarbeitet, kann unglaubliche Dinge tun. Würde allerdings nur sein rechter Knöchel nicht mitspielen wollen, würde das ein ziemlich lustiges Bild geben und ein ziemlich schmerzhaftes, weil er dann umknicken würde und würde mit dem ganzen Gewicht auf den Boden knallen. Versteht ihr? Ein Knöchel macht hier den ganzen Unterschied. Oder ein Schultermuskel fängt an zu zerren, mitten in der Bewegung. Ah! Könnt ihr euch vorstellen, das war's. Ende. Und das ist wie bei einer Gemeinde. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir Unglaubliches bewegen, wirklich. Weil Gott in uns ist und das Ganze verbindet, wie so ein Körper. Aber wenn da jemand an der entscheidenden Stelle sagt, nö, weißt du, dann ist das, ich habe das schon gesehen in Gemeinden, dann ist das manchmal wie eine Thrombose. Eine Thrombose ist ja ein Blutgerinnsel. das wandert. Und wenn es dann zum Herzen kommt, sterben Leute. Einfach so, zack. Eben noch quick lebendig, war mal tot, weil eine Thrombose da war, die man nicht bemerkt hatte vorher. Und das können Leute sein, die ihren Platz nicht mehr ausfüllen wollen, die einfach keinen Bock mehr haben oder die nie verstanden haben, was Gemeinde ist und sind in irgendeiner Schlüsselposition und dann geht's nicht weiter und dann wird das verstopft und irgendwann versickert das Leben, weil vielleicht Spaltung kommt, weil Neid kommt, weil Unvergebenheit wächst und so diese Dinge geschehen ja. Ne? Das ist dann grausam und traurig, weil eigentlich ist der Organismus ein Miteinander in Liebe und in göttlicher Ordnung. Gott hat seinen Platz gemacht, er hat das aufgebaut, er hat auch Leiterschaft gesetzt, er hat Dinge getan, damit so ein Organismus funktionieren kann. Ich habe das letzte Mal ja erzählt, warum eine christliche Gemeinde, eine lokale Kirche unersetzlich ist. Und das würde ich euch gerne nochmal zusammenfassen, einfach zeigen als Grafik. Das sind diese 12 Dinge, ihr erinnert euch von letztem Mal. Das kann man nicht oft genug sehen, weil all das sind Teile dessen, was wir als Gemeinde von Gott her anvertraut bekommen haben. Da steht, eine Gemeinde ist Ausbildungsstätte, sie ist Trainingslager oder Bootcamp, sie ist ein Brückenkopf, eine Eroberungsbasis, sie ist ein Lazarett für Verwundete, ein Schutzraum, ein Zentrum für Charakterbildung, für Korrektur, Ermahnung und Ermutigung. Sie ist Familie, sie ist die Hand Gottes in dieser Welt, sie ist die Hoffnung der Welt, sie ist Kraftquelle, sie ist Schlüssel zu wichtigen Verheißungen und sie ist Vorbereitungsraum für die Ewigkeit. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Und zwar möchte ich auf jemand eingehen, sein Name ist Howard Hendricks. Der ist 2013 im Alter von 88 Jahren bereits heimgegangen, war über 50 Jahre Professor des Dallas Theological Seminaries und hielt einmal einen Vortrag über 8 Merkmale, die ein gesundes Familienleben ausmachen. Und ich dachte, diese gleichen Merkmale machen Gemeinde aus. Exakt die gleichen Merkmale kann man 1:1 umsetzen oder anwenden auf christliche Gemeinde. Deswegen wollte ich die euch hier nicht verschweigen. Zunächst mal sagt er Kommunikation. Kommunikation ist ein Kernmittel für Familie. Wo ich aufhöre, miteinander zu reden, sterben Beziehungen, geschehen Missverständnisse, es wird kalt im Haus. Und eine gesunde Familie ist reich an Kommunikation. Sie spricht, sie hört, sie versteht. Okay, wenn du in deiner Familie zu wenig gesprochen hast bisher, fangen wir da an. Viele Worte sind in dem Fall nicht von übel, sondern sehr hilfreich und nützlich. Gerade wenn Konflikte da sind, darf ich nicht aufhören zu reden. Das ist ja was wir manchmal bei Menschen sehen, die dann, wenn es schwierig wird, sich dann verstecken, statt das Gespräch mehr zu suchen als vorher. Mehr, bis das ganze Ding unter die Füße ist. Das ist unser Trainingsfeld. Es gibt Bereiche, wenn wir aufhören zu reden, sind wir disqualifiziert für alles andere. Ja, aber der andere, du selbst bist verantwortlich zu reden. Du weißt, dass jemand was gegen dich hat, geh auf ihn zu, sprich ihn an. Such das Gespräch. Du kannst niemanden gegen seinen Willen gewinnen, aber du kannst immer ein Angebot machen. Und dann geschehen oft gute Dinge. Das zweite ist feste Werte. Eine gesunde Familie hat klare und feste Werte, die sie auch an die nächste Generation weitergibt. Es ist für mich ein Teil von Identität. Wir Trümpers stehen für gewisse Dinge und das wissen wir. Die Reden, die sprechen wir auch immer wieder an. Wir sind ehrlich, wir sind integer, wir sagen, wie es ist. Wir verbiegen uns aber auch nicht und tun so, als wären wir jemand, der wir nicht sind und so weiter. Das sind Werte, für die wir als Familie uns entschieden haben zu stehen. Und wir als Gemeinde haben eben solche Werte, für die wir stehen. Wir stehen für Wohlstand in der geistlichen Welt, in Limburg und Umgebung, wo das echt ein Alleinstellungsmerkmal ist. Weil Wohlstand, das Evangelium hat ja immer noch diesen negativen Beiklang. Sekte, die wollen nur Geld und bla bla bla. Und natürlich wissen wir, dass es gar nicht, worum es geht. Wohlstand heißt, wohl zu stehen in jedem Bereich meines Lebens, auch wirtschaftlich. Ich muss kein Millionär sein dafür, aber es ist auch nicht falsch, wenn man es ist. Okay? Wir stehen für Heilung. Wir stehen dafür, dass Gott heute immer noch Wunder tut und tun will. Wir stehen dafür, dass Gott gut ist und zwar immer, dass nichts Böses von ihm kommt. Er hat mit Corona nichts zu tun und er lässt auch nichts Böses in meinem Leben zu, um mir irgendwas beizubringen. All diesen Käse, den so viele Christen leider glauben. So, das ist Teil unserer Identität als Gemeinde. Und wer damit nicht einverstanden ist, wird auf Dauer nicht bleiben. Das ist mir schon bewusst. Das ist auch okay. Es gibt andere Gemeinden, die haben das anders für sich definiert und dann ist es so. Jeder muss für sich selbst verantwortlich sein und wird das irgendwann vor ihm rechtfertigen müssen, ob er das, was er anvertraut bekommen hat, auch treu verwaltet hat. Und unser Eindruck, Iris und meiner, ist, dass das Dinge sind, die Gott uns anvertraut hat. Von Anfang an, seit über 30 Jahren, sind das Werte dieser Kirche. Die Namen können sich ändern, der Inhalt ist geblieben. Methoden können sich ändern, der Inhalt ist geblieben. Drittens, es geht um gegenseitige Ermutigung. In einer gesunden Familie wird der Einzelne ermutigt und aufgebaut. Und diese aufbauende Bejahung, die wird auch klar zum Ausdruck gebracht. Sie vermittelt Liebe und Zuversicht und Hoffnung. Und ich weiß, wie schnell man sowas vergessen kann, weil man ja so beschäftigt ist mit so vielen guten Dingen. Und ich kam eins meiner Kinder und sagte, Papa, du hast mir schon lange nicht mehr gesagt, dass du mich lieb hast. Boah, dachte ich, das hat mich richtig getroffen. Da dachte ich, wow, meinst du echt? Ja. Oh. Und ich habe es nicht gemerkt. Weißt du, ich habe mein Kind nach wie vor genauso lieb wie immer. Und dachte, ich würde das auch genug zum Ausdruck bringen. Aber ich habe es vergessen. Ich habe es zu selten gemacht. Und da müssen wir eben einfach aufpassen. Das ist Teil der Familie. Als Gemeinde sind wir ja kein Unternehmen. Okay, wir haben einige Dinge, die organisatorisch ähnlich laufen müssen, aber letztlich sind wir Familie. Das ist für mich immer der größere Part von Gemeinde. Und als Familie muss ich mir Lob und Anerkennung weitergeben. Ich muss dem anderen sagen, dass ich dankbar bin. Nicht, weil er es deswegen macht, weil das wäre wieder total schräg. Ja, wenn ich nur einen Dienst mache, damit der Pastor mir auch Danke sagt oder mich sieht, dann läuft es schief, dann machst du es aus dem falschen Grund, dann hör lieber auf und tu erst Buße und finde das in Ordnung. Wir tun das, was wir tun für den Herrn. Niemand kann dir so viel Danke, wie du es verdienst. Keiner der Menschen hier kann das tun. Aber dennoch ist es sehr schön, wenn Dinge gesehen werden und jemand mal was Positives über dich sagt. Wie schön, dass du wieder hier bist. Ich freue mich, dass ich hier sei. Das ist einfach, müsste man ja nicht sagen, aber ich freue mich. Und ich finde das klasse. Ich möchte das loben und auch, dass ihr online dabei seid. Das ist einfach schön. Wir sagen öfters Leuten, die einen Dienst machen, wie begeistert wir von dem Dienst sind. Und manchmal kriegen wir eine Rückmeldung wie, naja, so gut ist das ja gar nicht. Und dann denke ich, was für ein anderes Bild. Ich kann doch etwas nicht nur loben, wenn es perfekt ist, sondern ich lobe doch das Herz, was dahinter steht. Und wenn es dabei Fehler macht, halte ich die aus. Wir alle machen doch Fehler bei allem, was wir tun. Gemeinde ist eine Sammlung von Fehlern. Aus einer gewissen Perspektive, ja. Wir alle sind aus einer gewissen Perspektive heraus voller Fehler. Aber aus Gottes Perspektive heraus sind wir viel Geliebte. Egal, was für Fehler du noch hast, egal, wo du gerade noch arbeitest. Alles gut. Die Liebe, die er für dich hat, ist bedingungslos. Das Wichtigste überhaupt. Viertens, Vertrauen. Weißt du, gute Eltern legen ihren Kindern nicht nur Pflichten auf, sondern erweisen sich ihren Kindern gegenüber selbst als glaubwürdig und vertrauenswert. Und sie vertrauen auch ihren Kindern und geben Kontrolle auf, diese Dinge. Weißt du, wir als Pastoren, wir machen das ja permanent. Wir geben Leute Dienste, wir geben Leute Verantwortung, und zwar auch über die wichtigsten Ressourcen, die wir als Gemeinde haben. Und das ist nicht Geld. Wenn du jemanden erlaubst, Menschen zu führen, in der Kleingruppe zum Beispiel, ist das ein riesen Vertrauensvorschuss. Weil was weiß ich, was der da lehrt? Was sie da lehrt. Vielleicht ist das irgendeine Irrlehre. Hatten wir alles schon. Dann wird eine ganze Gruppe vergiftet mit irgendeiner Theologie, die völlig schräg ist und daneben ist. Und doch gehen wir dieses Risiko immer wieder ein. Weil wir glauben, dieses Vertrauen ist die Basis für einen gesunden Dienst. Und wenn da auch mal was schräg wächst, dann muss das halt angesprochen werden. Aber andere Dinge wachsen dafür umso schöner und größer. Und Korrektur ist ja auch etwas, was in Gemeinde gehört. Und wo das stattfinden kann, wo jemand belehrbar bleibt, wo jemand nicht zusammenzuckt, wenn ich ihm mal sage, du, das war aber Schrott, was du gerade gemacht hast. Und sagt, ja, hast du recht, ich weiß ja auch. Ich mach's besser. Das ist die normale Reaktion von einer gesunden Persönlichkeit. Und die einer Verletzten, die ist dann, oh, das hat er mich auf den Kieker, oder oh, ich kann nichts rechnen, oder ich bin nichts, ich hab nichts, ich bin unwürdig. Kämpfe, die intern stattfinden, aber nach außen projiziert werden. Fünftens, Respekt gehört in jede Familie. Jedes Familienmitglied respektiert sich selbst und den anderen. Das gilt nicht nur für die Eltern ihren Kindern gegenüber. Auch die Kinder sollen ihre Eltern mit Respekt behandeln. Und die Kinder sollen sich untereinander respektieren. Das ist doch unser Ziel als Eltern. dass wenn Kinder sich streiten, das nie unter ein gewisses Niveau geht und dass danach Versöhnung stattfindet und man so psychosozial gesund ist, dass man Dinge ausdiskutieren kann und dann an einen Punkt kommt, wo man auch die unterschiedliche Meinung stehen lassen kann, ohne dann biestig miteinander zu sein. Weil es gibt Bereiche, sogar in Ehen, wo du sagst, also das sieht mein Mann anders als ich. Aber weißt du was? Ist okay. Ich kann damit umgehen. Wir haben uns beide gesagt, warum wir das so sehen und beide wollten mal ihren Standpunkt bleiben. Wir lassen unsere Einheit davon auf keinen Fall zerstören. Wir erlauben uns tatsächlich in gewissen, nicht in lebenswichtigen Bereichen, aber in gewissen Dingen andere Meinungen zu haben, andere Hobbys zu haben, andere Musik zu hören, vielleicht sogar manchmal einen anderen Freundeskreis noch zu haben. Das ist dann halt so. Das lässt man als reife Persönlichkeit auch stehen und sagt, okay, weil eins haben wir doch alle gelernt, an der Freiheit des anderen kommt keiner vorbei. Du hast keinen Einfluss, den dir niemand freiwillig gibt. Du kannst niemandem einen Rat geben, der ihn von dir nicht wünscht. Dann ist es nur ein Ratschlag. Und Ratschläge bringen nie was. Die Leute machen immer nur so lange etwas, wie Druck dahinter ist. Und dann machen sie doch wieder so, wie sie es wollen. Es sei denn, sie verändern ihr Denken. Und das ist was sehr freiwillig ist. Wir können immer nur Vorschläge machen. Auch wir als Gemeinde, wir können niemanden irgendwohin führen oder bestimmen. Wir können ja nicht mal jemanden zu Jesus hinbeten. Sonst wären ja alle schon gerettet. Wir können für offene Herzen beten und einladen. Und dann war's das. Alles andere ist nicht mehr in unserer Hand. Und wie schlimm wäre das doch, wenn du das getan hast und die Person, die dann Jesus nicht annehmen will, die streichst du dann aus deinem Freundeskreis. Das wäre doch schlimm, oder? Aber für die Person ist dann eins klar. Die Christen, die wollen nur eine neue Kerbe auf ihrem Spazierstock haben. Und wenn ich die Kerbe nicht sein will, dann wollen sie nichts mehr mit mir zu tun haben. Und das ist genauso, wie es nicht sein soll. Wenn du keinen ungläubigen Freund mehr hast, schau dich um und frag den Herrn. Irgendwo ist einer, der ist vorbereitet für dich, nach Epheser 2, Vers 10. Und sei dem einfach Freund. Ich habe so Freunde, denen ich auch schon alles von Jesus erzählt habe, aber die nach wie vor so auf Distanz zu Gott leben wollen. Und das auszuhalten ist nicht immer einfach, aber als Freund ist das mein Job. Und wer weiß, wer weiß. Manchmal nach Jahren und Jahrzehnten, das haben wir so oft erlebt. Hier Anke, die Freundin von Iris und mir. Nach so vielen Jahren war sie jetzt letzten Sonntag hier, hat sich taufen lassen und führt jetzt eine radikale Nachfolge. Nach über 30 Jahren, wo Iris sicher alles getan hat, was möglich war, um sie für Jesus zu gewinnen. Aber sie blieb Freundin. Wir blieben letztlich Freunde für sie. Und so verändert das alles, wenn wir Freundschaften pflegen, nicht nur, um jemanden irgendwo hinzubringen, sondern einfach, weil uns ein Mensch wichtig ist. Respekt. Respekt ist wichtig. Auch in der Gemeinde. Du musst den anderen respektieren. Du musst die Andersartigkeit respektieren. Du musst andere Dienste genauso wertschätzen wie deinen eigenen. Sonst ist der Evangelist schnell geneigt und sagt, ja, wer nicht auf die Straße geht, der macht dir nichts Richtiges für Gott. Und dann sitzen Leute hinten in der Technik und geben alles. Aber für so jemand ist das dann halt eben nur so ein, naja, kein ernstzunehmender Dienst. Aber das ist Käse. Jeder hat seinen Platz im Organismus. Denk an den Gewichtheber vorhin. Ohne Gelenk funktioniert auch nichts. Man soll sich nicht einbilden, dass der Bizeps das Wichtigste ist am Körper, weißt du? Das ist nur ein Muskel von vielen. Und weh, die anderen machen nicht mit. Dann ist der Bizeps nämlich gerade mal völlig für die Katz. Sechstens, Zuwendung. In einer gesunden Familie verbringt man gerne Zeit miteinander. Man hat einen gesunden Sinn für Humor und nutzt die miteinander verbrachte Zeit, um Beziehungen zu entwickeln. Jeder Einzelne bringt das in seine Familie, in seine Gemeinde und seine Welt ein, was er zu geben hat. Lebendige Steine. Lacht man bei euch zu Hause? Darf man in der Kirche lachen? Ich glaube, Lachen ist so wichtig. Gerade in Zeiten wie jetzt, wo man manchmal zu viel in die Nachrichten schaut und dann traurig wird und eine Entmutigung kommt. Dabei sollten wir jetzt vielleicht eher mal an Bud Spencer und Terence Hill einwerfen und einfach mal so richtig herzlich lachen. Weißt du, Lachen ist gesund, Lachen ist gut. Die Freude am Herrn ist gut und manchmal ist die Umstände, in denen wir leben, einfach nicht lustig. Und dann finde Wege, wie du Zugänge zu der Freude haben kannst, damit du in dieser Zeit durchhältst. Weil wie soll es denn sonst gehen? Und da ist ein Unterschied, da ist tatsächlich ein Unterschied. Das ist nicht Bud Spencer und Terence Hill, die Freude bringen, die uns rausholen aus den Dingen. Das ist die Freude am Herrn, die unsere Stärke ist. Aber die können wir wecken. Ich weiß, Kenneth E. Hagin, der hat einfach gesagt, wenn ich Freude vom Herrn ziehe, dann mache ich das immer so. Ich stehe in meiner Gebetszeit auf und mache ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Und er sagt, je länger ich das mache, desto mehr wird dieses künstliche Lachen ein echtes Lachen. Und das Gott kommt da rein. Und dann fängt er an, in Zungen zu beten dabei und lacht weiter und hat die Zeit seines Lebens. Und ich glaube, das ist einer der Wege, die tatsächlich für jeden machbar sind. Vielleicht noch nie probiert? Aber im Geist zu lachen ist was Iris und ich, was wir sehr, sehr schätzen gelernt haben. Und was Gott mir immer wieder schenkt, auch in so Anbetungszeiten. Zugegeben, dann, wenn ich mitsinge, geht es öfters und leichter, als wenn ich nicht darf. Und dann kommt auch das Lachen und dann bin ich wirklich, ist auf einem anderen Niveau. Es ist nicht einfach nur Humor, es ist was Verbundenes. Siebtens, Verantwortung. Eine gesunde Familie übernimmt nicht nur Verantwortung für die eigene Existenz, sondern auch für andere Menschen. Man kümmert sich um seine Nachbarn, vor allem wenn man da jemand hat, dem es vielleicht nicht so gut geht. Vielleicht eine alte Dame, die alleine wohnt oder was auch immer. Wenn man da einen Zugang hat, dann kümmert man sich. Dann geht man für die mal was mit einkaufen oder schaut mal, ob es ihr gut geht, wenn man sie zwei Tage nicht gesehen hat. Und so ist es in der Gemeinde auch. Wir kümmern uns um den Gott so nah bei uns gestellt hat. Und manchmal auch für jemand ganz anderen. Manchmal sagt Gott, ich soll jemanden anrufen, mit dem ich vielleicht schon Monate kein Gespräch mehr geführt habe. Einfach nur, weil er sagt, ruf mal an, sag mal Hallo. So, völlig ohne Agenda. Und das sind oft schöne Gespräche. Und da fließt Wertschätzung und Liebe. Und, ja, und das, was eine Familie einfach ausmacht. Man ist füreinander da, man interessiert sich für den anderen. Und das kann nicht einer für alle leisten. Ich könnte das nie für euch leisten. Ich weiß das. Ich bin gar nicht so der Beziehungstyp. Aber ich weiß, dass hier ganz tolle Menschen sitzen, auch online, die beziehungsmäßig einfach genial sind. Und wenn ihr das einsetzt, was Gott euch gegeben hat, ihr werdet viele, viele Menschen ermutigen damit. Und schließlich noch Initiative. Er sagt, eine gesunde Familie dreht sich nicht nur um sich selbst, sie öffnet sich für andere und auch für die Gesellschaft. Und das ist, was für mich auch Gemeinde ausmacht. Eine Gemeinde, die nur noch sich um sich dreht, die ist letztlich kraftlos und die hat ihren Auftrag nicht verstanden. Denn wie schon gesagt, der Irrtum ist, Gemeinde ist für meine Bedürfnisse da. Die Wahrheit ist, ich bin für die Bedürfnisse der Gemeinde da. Nämlich in der Form, dass ich das unterstütze, was Gott durch diese lokale Gemeinde tun möchte. Mit dem, was Gott mir gegeben hat. Hinterm Backoffice, Frontoffice, es ist egal was. Nur Gott hat mich in ein Haus gepflanzt und ich habe meinen Platz in dieser Mauer und habe damit in diesem Körper, jetzt wenn wir auf den Körper gehen, diese eine Aufgabe. Und wenn ich die richtig tue, dann wird es richtig gut. Also initiativ zu sein heißt auch, ich muss nicht immer fragen, bis jemand mich fragt, wir bräuchten einen Mitarbeiter, könntest du dir das vorstellen? Das ist zwar auch nett, wenn du dann Ja sagst, aber wie cool wäre das, wenn du vorher schon sagst, Gott, wo braucht da gerade jemand? Weißt du? Oder du fragst, hier, Pastor, ich würde gerne irgendwo mitarbeiten, wo wird gerade jemand gebraucht? Oder in dem Bereich wäre ich besonders gern dabei und dann gucken wir, was geht. Und ja, das ist Initiative. Okay. Und jetzt reden wir noch über einen Punkt, den wir ja gerade letzte Woche gefeiert haben. Ein gesunder Einstieg in die Gemeindefamilie. Es ist die Taufe, die Zugehörigkeit zur Familie Gottes deutlich macht. Richtig funktionierende Familien haben einen gesunden Familienstolz. Ihre Mitglieder schämen sich nicht, als Teil der Familie erkannt zu werden. Traurigerweise habe ich schon viele gläubige Menschen getroffen, die sich bis dato nicht öffentlich als Christen zu erkennen gegeben haben, indem sie sich haben taufen lassen. Das sollte möglichst nicht jeder mitbekommen. Und heute sowieso, ne, sogar im Internet und so, jeder kann dann das sehen. Und weißt du, die Taufe ist kein zur freien Wahl stehendes Ritual, das man beliebig aufschieben kann. Sie kennzeichnet deine Zugehörigkeit zur Familie Gottes. Durch die Taufe erklärst du öffentlich, ich gehöre zu Gott. Das haben einige ja auch sehr deutlich ausgedrückt. Das ist, was Taufe meint. Taufe rettet dich nicht, aber Taufe drückt das aus und macht es öffentlich, du bist sein Kind. Bist du getauft? Jesus hat allen Familienmitgliedern auf, getragen, sich taufen zu lassen. Zum Beispiel in Matthäus 28. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Ich habe mich lang gefragt, warum der Missionsbefehl die Taufe ebenso stark betont wie Evangelisation und Lehre. Warum ist die Taufe denn so wichtig? Dann verstand ich, dass die Taufe eine weitere wichtige Absicht Gottes für dein Leben symbolisiert. Nämlich du sollst an der ewigen Gemeinschaft der Familie Gottes Anteil haben. Das drückt sich aus. Die Taufe besitzt eine reichhaltige Bedeutung. Die Taufe bezeugt deinen Glauben. Sie gibt dir Anteil an Jesu Sterben und Auferstehen. Sie symbolisiert das Sterben deines alten Lebens und das Auferstehen des neuen Lebens in Jesus Christus. Und sie feiert auch deine Aufnahme in die Familie Gottes. Ich habe mehrfach Berichte gehört, die auch sehr glaubhaft waren, auch wenn ich die Person selbst nicht kannte, dass Menschen, die zum Beispiel Tätowierungen hatten, die nicht so schön waren, so vielleicht Teufel- oder Dämonenfiguren drauf, dass die aus der Taufwanne rauskamen und die waren weg. Warum? War da Salzsäure im Wasser? Da wäre ja mehr weg gewesen. So, kann man drüber nachdenken. So, Gott nimmt diesen Moment sehr, sehr, sehr ernst. Deine Taufe ist der äußere Ausdruck einer geistlichen Wirklichkeit. Sie zeigt nämlich, was geschah, als Gott uns in seine Familie aufnahm. 1. Korinther sagt dazu, wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören darum durch die Taufe zu dem Leib Christi, ganz gleich, ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind. Die Taufe macht dich nicht zu einem Mitglied der Familie Gottes. Das kann nur der Glaube an Jesus Christus selbst tun. Aber die Taufe zeigt nach außen, dass du zur Familie Gottes gehörst. So wie ein Ehering ist sie eine sichtbare Erinnerung an eine Entscheidung, die du in deinem Herzen getroffen hast. Die Taufe bedeutet Verbindung. Das Wort Verbindlichkeit ist ja für manche fast schon ein Schimpfwort, vor allem wenn es im kirchlichen Kontext genutzt wird. Wie kann man von mir erwarten, ehrenamtlich verbindlich zu sein? Krieg ja kein Geld dafür. Pastor wird ja bezahlt, hat ja ein Gehalt. Ja gut, war 13 Jahre auch nicht so. Ich war 13 Jahre pur ehrenamtlich. Heute sind wir immer noch ehrenamtlich, weil wir viel mehr Stunden arbeiten, als für die wir bezahlt waren. So, wir verstehen uns nach wie vor auch als Ehrenamtler. Und das, glaube ich, ist auch richtig und wichtig so. Und wir glauben, dass das, was wir im Haupt- oder im Ehrenamt tun, immer in Vortrefflichkeit geschehen muss. Das heißt, in der bestmöglichen Art und Weise, die ich bieten kann. Wenn ich anfange, Gottes Dinge in zweiter Qualität zu machen, habe ich was nicht verstanden. Wisst ihr, dass die Sachen, die wir für das Reich Gottes tun, einen Ewigkeitswert haben werden und dass die dann noch relevant sein werden, wenn all das, was du heute für deine Firma tust, kein Mensch mehr interessiert? In Jahrtausenden wird man noch von den Dingen reden, die du hier für den Herrn gemacht hast. Und es wird sehr peinlich, wenn du das alles gerade so nebenbei, naja, so mit ein bisschen Energie und ein bisschen Aufmerksamkeit und niedriger Qualität gemacht hast, weil es war ja nur für die Cash. Nach dem Motto, ja, das Sofa ist kaputt, das machen wir nur mit Sperrmüll. Ach nee, wir spenden es der Gemeinde. Hallo? Behalt dein Sofa. Versteht ihr? Die Gemeinde sollte das Beste haben. Das ist der Status quo, das ist meine Familie. Ich gebe doch meiner Familie keinen Schrott. Ja? Das ist aber eine innere Haltung, die kann ich jetzt nicht befehlen, die muss in dir wachsen. Wenn du anfängst, Gemeinde zu lieben, dann ist das keine Frage mehr. Dann, ey, das ist Familie, das ist das, was ewig währt, was ich hier tue und wie ich hier liebe. Im Orient, der Zeit Jesu, war die Taufe immer mit der verbindlichen Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft oder Glaubensrichtung verbunden. Taufe war keine Idee der Christen, das gab es vorher auch schon in anderen Religionen und Kulturen. Und niemand musste dir nach einer Taufe sagen, du gehörst jetzt zu der Gruppe. Das musste dir keiner sagen, das war klar. Ab der Taufe warst du Teil dieses Systems, nennen wir es mal so, des Glaubenssystems, dessen, was sie taten. Und heute musst du jemandem sehr genau erklären, Moment, wenn du das willst, das und das ist der biblische Standard. Ach so. Deswegen taufen wir heute ungern Leute sehr schnell. Wir wissen, es gibt Gemeinden, die machen das sehr schnell, aber wir haben das auch mal ein paar Jahre gemacht und haben dann auch sehr schnell schlechte Ergebnisse gesehen, weil dann waren die Taufbilder gerade gedruckt und die Hälfte war schon wieder weg. Weil es zu schnell, zu einfach war. Die Leute waren nicht vorbereitet, die wussten gar nicht, was sie taten. Die waren oft noch gar nicht wirklich bekehrt. Die waren nur auf dem Weg dahin, aber es war noch nicht so weit. Bei Petrus predigt, die hatten sich radikal bekehrt. Die hatten vorher schon Dinge gehört, die waren vorbereitet. Das war, das ist auch heute möglich, keine Frage. Aber nicht unbedingt überall der Standard. Die Lehre vom Humanismus und dem Individualismus haben eine weit verbreitete Unverbindlichkeit in unsere Gesellschaft verbracht. Wenn Verbindlichkeit gleich Verbindung bedeutet, dann frag dich mal, womit bist du verbunden? Ganz praktisch. Womit bist du als Mensch, womit seid ihr als Familie tatsächlich verbunden? Und du wirst immer drauf kommen, es sind die Dinge, wo deine Zeit und dein Geld reinfließt und deine Energie. Das verbindet dich. Wenn du, sagen wir mal, irgendwann... Gibt es noch Bertelsmann im Buchclub, also irgendwie sowas mal unterschrieben hast und bist dann in den letzten 20 Jahren da vierteljährlich für ein Buch verdonnert worden, dann ist das zwar auch eine Verbindung, aber du würdest sie wahrscheinlich nicht als solche bezeichnen, weil da gibst du nicht mehr für, als unbedingt sein muss. Einmal im Vierteljahr, weil immer vergisst zu kündigen. Kennt ihr diese Art von Verbindung? Das ist nicht die Verbindung, die vom Herzen kommt, sondern ja, die wird dir aufgezwungen und die fühlt sich dementsprechend auch falsch an. Was bringt es mir, ist oft das eigentliche Anliegen. Und so wird Verbindlichkeit oft nur so lange aufrechterhalten, wie sie mir was nützt. Ich gehöre so lange zu einem Verein oder zum Sportclub, solange es mir gut tut. Ich gehöre so lange zu einer Partei, solange es mir Vorteile bringt. Ich bleibe meinem Partner so lange treu, bis ich einen besseren für mich haben kann. Und viele Menschen in unserem Land sind nur noch deshalb Mitglied in einer Kirche, weil sie dort heiraten wollen oder beerdigt werden wollen. So sieht's aus, okay? So sieht's aus. Ganz ohne Wertung. Das ist einfach, wie der Zeitgeist inzwischen aussieht. Wir hier im Christuszentrum, wir pflegen eine geistliche Verlobungszeit einzuhalten, ehe wir uns mit neuen Mitgliedern trauen. Und das hat sich als sehr hilfreich erwiesen. Es gibt da auch keine 100% Quote, aber wer das durch ist, der weiß, wofür er sich entscheidet. Das ist gut so. Man sollte wissen, wozu man ja sagt. So, sonst ist das wie, du steigst in irgendein Schiff ein, was dir gefällt, und dann fährst du zum Nordpol und du wolltest eigentlich nach Australien. Und dann denkst du, Mist, falsche Richtung, jetzt sitze ich fest. Das ist nicht schön für keinen. Weder für den Schiffskapitän, der sich jetzt Sorgen machen muss, wie er das Problem löst, noch für dich, den du Zeit verlierst. Wir laden interessierte Menschen ein, zuerst einmal die Familie kennenzulernen, um Gottes Willen herauszufinden, ehe wir sie durch die Taufe als Gemeindemitglieder aufnehmen. So muss außerhalb einer Pandemiezeit zugegeben, jemand wenigstens 6 Monate Teil einer Kleingruppe gewesen sein, an einem Glaubensgrundkurs, den wir Begegnungen mit Gott Wochenende nennen, teilgenommen haben. Und dann weiß jemand, wer ist das Schiff Christus von Limburg, wo fahren die hin, wofür stehen die, was ist ihre Vision. Und solchen Kurs haben wir ja 1 bis 2 Mal im Jahr. Und das Wochenende verbringen wir im Jugendgästehaus. Ihr wart, wie ich euch sehe, also die meisten waren schon längst dabei oder würden gerne. Wir haben es ja im Oktober. Und hier dienen wir Menschen sehr individuell und es finden auch viele tiefe Begegnungen mit Gott statt, was ja das Ziel auch dieser Seminare ist, dieser Bevos, wie wir sie abkürzen. Das nächste Bevo findet übrigens am 29. bis 31. Oktober statt in Bingen. Und Anmeldungen sind, glaube ich, bereits möglich. Was wir aber neu hier zugenommen haben, ist eine Kleingruppe namens LIFE, L-I-F-E geschrieben, Abkürzung für Leben in Freiheit erleben. Und das werden Iris und ich werden damit anfangen. Siri quasselt mir gerade wieder zurück. Es ist alles gut, sagt sie. Guck mal. Ja, danke. Sie hat es verstanden. Es ist alles gut. Und wie gesagt, am 3.3. startet diese Kleingruppe und da gibt es auch noch freie Plätze. Wir wissen natürlich jetzt noch nicht, können wir die live haben oder haben wir die auch online, wie auch immer. Wir werden sie anfangen, online oder live. Wenn du dabei sein willst, kannst du dich anmelden ab sofort über die Wege hier auf unserer Website oder auf Church Tools. Und die nächste Taufe ist übrigens am 11. Juli. Wenn du also sagst, oh, ich wäre ja jetzt schon fast gern dabei gewesen, aber jetzt weiß ich, das ist meine Gemeinde, ich möchte hier Mitglied werden. Wir haben ja die Bevo und Kleingruppensache erstmal ausgesetzt für dieses Jahr aus Pandemiegründen. Also du kannst dich tatsächlich auch ab sofort melden. Wir haben auch schon Anmeldungen für die nächste Taufe. So, wenn du dabei sein möchtest Mitglied im Christuszentrum werden, dann bist du herzlich willkommen. Meld dich bei uns. Ja, ich fasse zusammen. Was Gemeinde nicht ist, haben wir uns angeschaut. Wir haben uns angeschaut, was die Gemeinde nach dem Epheserbrief ist. Wir haben 12 Gründe der Unersetzlichkeit und 8 Merkmale einer gesunden Gemeinde angeschaut. Und dass eine Taufe, eine Erwachsenentaufe, ein gesunder Einstieg in die Gemeindefamilie ist. Ja, jetzt empfehle ich dir, die nötigen Schritte zu gehen. Nämlich, wenn du Jesus bereits als Herrn angenommen hast, dann beginn von heute an, ihm auch in diesem Punkt zu gehorchen. Finde heraus, in welche lokale Gemeinde Gott dich ruft. Und dann geh die nötigen Schritte, um dort dabei zu sein. Besuch einen Glaubensgrundkurs, besuch dort eine Kleingruppe und geh den Weg, den die Gemeinde oder Kirche vor Ort eben hat, um dich als Mitglied dort aufzunehmen. Wenn du bei uns bist, haben wir dir eben gesagt, wie es weitergehen kann. Und gib deinen Zehnten treu in die Gemeinde, ich sage das immer wieder, in die Gemeinde, wo Gott dich hingerufen hat. Nicht in die Gemeinde, wo du vielleicht jetzt gerade bist oder wo du lieber wärst, sondern frag ihn, das ist wichtig. Dann wird der Segen auch fließen. Und jetzt würde ich gerne ein Gebet sprechen, einfach und simpel, für alle die jetzt zuschauen und sagen, ich taufe ist die nächste Stufe, aber ich habe ja noch nicht mal richtig eine Beziehung zu Christus. Und das ist Christsein. Christsein heißt nicht Religion oder Kirchenmitgliedschaft, sondern es heißt, ich habe eine Beziehung zu Gott. Und wenn du die haben möchtest, ist eine Sache, die du beseitigen musst. Weil von Gottes Seite ist alles gemacht. Jesus ist am Kreuz gestorben. Er steht so vor dir und sagt, ich bin hier, mein Kind. Ich möchte, dass du nach Hause kommst. Aber Sünde ist das, was zwischen uns Menschen und Gott steht. Und zwar zwischen jedem Menschen und Gott. So lange, bis wir die Vergebung von Gott in Anspruch genommen haben und Buße über unsere Sünde getan haben. Also gesagt haben, Gott, es tut mir so leid. Bitte vergib mir. Okay, das ist der Start für ein neues Leben. Und wenn du das tun möchtest, dann heb doch mal eine Hand zu Gott und sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt alle meine Lebensschuld. Bitte vergib mir. Es tut mir leid. Ich entscheide mich heute. Ich nehme dein Angebot an. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Danke, Jesus. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen Sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist Ihr Wunsch, von Ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über Ihr Leben zu geben. Die Folgen werden Sie erstaunen. Plötzlich sind Sie nie mehr allein. Jesus Christus hat Ihnen versprochen, immer und überall bei Ihnen zu sein. Er ist von dann ab Ihr Helfer. Er hört Ihnen zu. Er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen. dass sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun sie das, verspreche ich ihnen, dass Jesus noch heute in ihr Herz einziehen wird und sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.